Herzlich willkommen bei unserem Podcast Alles außer Corona. Es begrüßen Sie ganz herzlich Omar Sarsam.
Guten Morgen aus Wien.
Klaus Eckle.
Guten Abend.
Und Michael Nirwarani. Schönen Nachmittag. Wir leben in drei unterschiedlichen Zeitzonen. Ich persönlich bin schon im vierten Lockdown. Wo seid ihr?
Ja, offiziell sind wir ja im zweiten. Die große Frage ist ja, wie viel wir erleben werden. Also ich habe langsam so eine leise Vermutung, dass wir zumindest zweistellig bei den Lockdowns werden. Also am 10. werden wir schaffen. Also wir haben ja den ersten Lockdown gehabt, der war 6 Wochen. Jetzt ist ja, und da müssen wir auch sagen, wir haben alle gut trainiert. Also ich finde, wir können jetzt alle sehr gut zu Hause bleiben. Das haben wir wirklich gut geübt. Und jetzt ist ja nur noch 3 Wochen Perfektion. Und dann im Jänner, nachdem die Skiferien waren und wieder die Deutschen uns besucht haben, kommt dann die Lockdown-Zugabe.
Ich glaube, dass das mit den Lockdowns überhaupt die beste Methode ist. Man muss wirklich dem Bundeskanzler gratulieren. Obwohl er nichts studiert hat, macht er das sehr gut. Er ist wirklich der Beweis dafür, dass man nichts studieren muss und sich sehr gut auskennt, weil diese Lockdowns sind ja das einzig wirklich gute Mittel. Weil es ist, verstehst du, es hat kaum Nebenwirkungen, es funktioniert hervorragend und man kann das auch in kleineren Dosen nehmen. Also ich bin zum Beispiel dafür, dass man so dann 20 Minuten Lockdowns macht.
Ja, nicht schlecht. Ich bin bei den 20 Minuten Lockdowns total auf deiner Seite, weil kaum Nebenwirkungen hätte ich dir jetzt gerade widersprochen, nur dann, wenn du ausreichend Thrombosespritzen fürs Nichtstun dazu nimmst, weil sonst hat du eigentlich als Hauptnebenwirkung, glaube ich, die Thrombose.
Aber ich fand Hauptnebenwirkung ist ziemlich brader Arsch vom Herumsitzen mittlerweile. Also ich habe bemerkt, dass ich beim Simpel nicht mehr durch die Tür durchkomme, so brad ist der Arsch vom Herumsitzen.
Also Flügeltür muss jetzt aufmachen.
Was?
Du musst jetzt die Flügeltür aufmachen.
Ich muss die Flügeltür aufmachen, das kommt überhaupt nicht mehr durch. Ja, es ist halt so. Wir sitzen im zweiten Lockdown, meine Damen und Herren, wenn Sie uns hören. Heute ist der erste Tag dieses Lockdowns. Noch zahlt sich's nicht so. Was mich wahnsinnig beschäftigt, ist deine Kamera.
Wirklich?
Ja, es kann nicht sein, dass du der Schönste von uns bist. Das muss an der Kamera liegen.
Nein, ich bin auch nicht der Schönste. Das Einzige, was schön ist, ist der unscharfe Hintergrund. Das finde ich so schön. Dir würde gefallen, der unscharfe Vordergrund. Das machen wir beim nächsten Mal. Im dritten Lockdown ist dann der Hintergrund scharf, versprochen.
Ist das ein echter Hintergrund oder ist das so ein künstlich gemachter?
Nein, das ist ein echt unscharfer Hintergrund. Ich habe den so eingerichtet, ich habe eine unscharfe Gitarre gekauft, ich habe einen unscharfen Bass hier hinten hängen und ein unscharfes Kastel mit einem Nagel an die Wand gelegt.
Ich brauche eine unscharfe Gitarre, bitte. Wofür
brauchen Sie? Nein, das Kastel ist mir nicht, wissen Sie, ich hätte gerne das Kastel mehr so im Hintergrund. Ja.
Das ist bei den Filmaufnahmen so wahnsinnig schwer, wenn du draußen filmst, ja, wenn der Berg den Berg unscharf zu machen, darum kosten diese Filme so wahnsinnig viel, weil wenn die den Berg im Hintergrund unscharf machen, müssen da ja hunderte Arbeiter hinfahren und den so abschaufeln, dass er unscharf wird.
Aber wisst ihr, was das Lustige ist? Wenn ich hier nach hinten gehe, wird nicht nur das Bild auch die Sprache wieder schärfer, sobald ich näher nach vorne komme. Ist schon cool.
Also, das wirkt gerade wie ein homöopathischer Rausch. Also du gehst nach hinten und ich habe kurz das Gefühl, ich habe Alkohol getrunken.
Apropos, was ist euer Plan für den Lockdown? Wie viel Alkohol pro Tag?
Weltliner montags. Das war gestern. Dienstag, heute möchte ich spontan sein, aber ich glaube, ich werde es mit stillem Mineralwasser angehen mal. Aber sonst, ich meine, was soll der Plan sein? Du hast doch überhaupt, ich meine, findest du nicht, wie ist euch gegangen rund um die Pressekonferenz? Ich meine, ich habe gemerkt, ich habe eh gewusst, was gesagt wird, aber es war diese Schockstarre, die von innen gekommen ist und bevor der Pressekonferenz war ich innerlich schon im Lockdown.
Aber es ist interessant, dass wir doch alles, was in der Pressekonferenz passiert, wir erfahren schon vorher, in allen Medien steht.
Wahnsinn.
Ich denke mir jedes Mal, bevor diese Pressekonferenz kommt, ich schaue sie mir nicht an. Ich habe sie jetzt schon überall gelesen und trotzdem um
6:30
oder 6:15 war die letzte war, dann fange ich zum Zittern an und müsste ich wahnsinnig viele Dinge tun und schaue mir aber noch einmal die Pressekonferenz an, damit ich dem virologischen Quartett lauschen darf. Also es hat einen gewissen Suchtfaktor. Ich glaube, falls diese Pandemie zu Ende ist, bekomme ich wahrscheinlich, werde ich zittern, wenn da über 2 Monate keine Viererpressekonferenz mehr ist. Also mein Körper hat sich so daran gewöhnt, dass die mich anlabern.
Naja, man wird es wahnsinnig vermissen, das ist richtig, ja.
Also Das einzige Wort, was ich nicht vermissen werde, ist, wisst ihr, welches Wort ich nicht verstehe? Pandemie-Müdigkeit. Weil es gibt ja das Gegenteil nicht. Also ich war noch nie pandemiewach. Also ich war noch nie in der Phase, wo ich mir gedacht habe, was kommt als nächstes? AIDS, Ebola, was gibt's? Also ich bin jetzt neugierig auf eine Pandemie. Also ich verstehe das Müdigkeitswort nicht. Also versteht ihr das?
Nein, ich verstehe das auch nicht. Ich glaube, dass bei der Pressekonferenz es ja überhaupt so ist, dass sie kurz vor der Pressekonferenz ja der Anschober sagt, okay, gib mir bitte den Kurier, für was brauchst du den Kurier, damit ich weiß, was ich sagen soll. Ich glaube ja, dass die selber auch aus den Medien erst erfahren,
was sie vorhaben. Was sie sagen?
Das glaube ich, weißt du, wobei ich das glaube, zum Beispiel dieser Umsatzersatz, ja, da war zum Beispiel, ist jetzt 2 Wochen nachher, ist jetzt dazu gekommen, dass die Verluste bei Glücksspielautomaten auch abgegolten werden. Wirklich? Und da hat man gedacht, das war doch sicher österreichisch. Das ist dem Novomatic-Chef irgendwann aufgefallen, dass er da jetzt keine Kohle kriegt, dann ruft dann Sobotka an und hat gesagt, du, mein yes. lieber Freund, du weißt schon, wer dein Orchester backt. Und schon waren sie im Fond drinnen. Also, das ist
du weißt schon, wer dir das goldene Dirigentenstaberl in den Arsch geschoben hat. Sobotka.
Ja, ist unglaublich in Österreich, oder? Das ist ja, so
das schön. Ist so.
Ich die also was wird jetzt ersetzt? Die Verluste von Spielautomaten werden wirklich ersetzt?
Ist ja, also dadurch, dass die jetzt keine Einnahmen haben, kriegen die auch 80%
Aber nur die Spielautomaten, nicht Novomatic.
Ja. Wie ist das bei Kaugummiautomaten?
Der Spieler selber kriegt ja nichts, der bleibt pleite, aber der Automat, man kümmert sich sehr stark ums Gerät.
Da kümmert sich der Sobotka drum, ja. Ist das nicht Kondomautomaten gegenüber diskriminierend?
Ja.
Pandoras Box ist offen.
Ja. Das stimmt. Dass die Kondome keine Füllung bekommen.
Mhm. Aber habt ihr auch nicht 80%?
80%.
Was ich bei der Pressekonferenz noch sagen wollte, ich hatte ja den Eindruck langsam, dass die, also jetzt kenne ich sie, ich glaube, die vier sind ja schon irgendwie meine Freunde. Sie kennen mich nicht so gut, aber ich kenne sie sehr gut. Und ich habe das Gefühl, dass die schon ein bisschen angefressen sind auf die Bevölkerung. Also ja. ich hab immer früher in irgendeinem Programm immer das Wort gehabt, dass Politiker irgendwann volksverdrossen sind. Also dass die uns, die sind müde, die wollen uns nicht mehr. Und sie haben aber das Pech, sie können sich kein anderes Volk aussuchen.
Können sich kein anderes Volk aussuchen, das ist richtig, ja. Wobei, wenn du sagst, die vier, sie wirken auf mich, das Ganze, diese Pressekonferenz, die letzte habe ich ja versäumt, muss ich sagen, leider. Also versäumt, ich bin also kurz davor aus dem Haus gegangen, spazieren, weil ich gedacht habe, ich weiß eh schon, was sagen wir. Aber mir kommt vor, dass es eher dieses Spannungselement und so weiter und es ist ja auch was zum Mitmachen. Also was ich meine, es ist eigentlich ein perfektes Fernsehprogramm. Es gab selten ein ORF-Programm, wo so viele Leute mitgemacht haben, wo du interaktives Fernsehen, da kommen, und ich glaube, dass das ja vom Thomas Breziner ist, das sind nicht die drei, das sind die vier Fragezeichen. Das ist gar nicht vom Breziner, oder?
Enid Blyton ist so, nein, Fragezeichen ist, nein, Enid fünf Freunde, Fragezeichen
die
ist...
Die fünf Freunde, ja, die drei Fragezeichen sind nicht vom Breziner.
Ich kann es googeln.
Nein, das ist
falsch. Mal, dass wir keine Klage kriegen. Oder dass wir den Breziner keine Tantiemen zahlen müssen.
Nein, weißt du, was ich auf alle Fälle glaube? Die Produktionskosten und die Einschaltquote war noch nie so ein Gewinn für den ORF. Ich meine, das sind zwei Kameras und vier unbezahlte Schauspieler. Also, ja. Also und kriegen, ich fürchte, glaubst du nicht, dass sie die Romy für den Unterhaltungspreis bekommen wahrscheinlich? Aber
die kriegen sicher eine Romy.
Ich habe den Autor. Das ist jetzt eigentlich fast ein bisschen, ich kann es euch sagen, jetzt wird es gleich klingeln. Achtung, Autor ist Robert Arthur, William Arden, Nick West, M.V. Carey, Mark Brendel, Megan Haar, William Stein, Rose Estes, William McKay, H. Stone, Peter Larangis oder auch Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer, André Marx, Ben Nevis, André Mininger, Katharina Fischer, Marco Sonnleitner und Astrid Vollenbruch. In dem Sinne, jetzt müssen wir nicht ein Themen zahlen, oder?
Die drei Fragezeichen, nicht das Telefonbuch. Nicht mehr das Telefonbuch. Ja, so viel haben da mitgeschrieben.
Ja, wahnsinnig viel. Also ich war noch nicht, bin jetzt bei der Hälfte. Ja, bin
jetzt Gottes Willen. Gottes Willen.
Wisst ihr, was schön ist, dass Demonstrationen erlaubt sind? Ich habe mir ja überlegt, wir können ja uns zu einer Demonstration treffen im Freien.
Ja.
Und wir demonstrieren für Bundstände und bringen gleich den Bundstand mit. Also wir könnten uns, ich glaube, da könnte man schon gewiffte Lösungen machen, um diese neuen Beschränkungen wieder zu umgehen.
Also es gibt sicher immer eine Lösung. Es gibt da gibt es garantiert Möglichkeiten. Deswegen meine ich, die Regeln dieses Lockdowns sind ja komplexer geworden, weil die Umwege um die ersten sehr einfachen Regeln sehr viele waren.
Ja, aber ich glaube, gar keine Umwege. Was auf, ich suche das jetzt gerade. Es gibt so viele Ausnahmen, warum man rausgehen darf. So oft möchte ich gar nicht rausgehen.
Richtig.
Du musst doch immer schmunzeln.
Das ist ja ein Walking-Programm. Ist das.
Es gibt kaum mehr Gründe, warum ich drinnen sein darf.
Ja. Pass auf, ich habe das da irgendwo in der ZIP, haben sie das ja da gepostet. Die ganzen Gründe, warum man pass auf, Ausgangsbeschränkung. Also erstens einmal, Ausgangsbeschränkung ist schon mal falsch, ne? Weil anstecken tut man sich da zu Hause. Das heißt, man bräuchte eine Eingangsbeschränkung eigentlich. Und dann pass auf, aus welchen Gründen darf ich die eigene Wohnung verlassen? Antwort, Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben und Eigentum.
Gut. Das wäre Covid-19 zum Beispiel.
Zum Beispiel. Also wenn die Gefahr ist, dass der Virus bei mir zu Hause ist, muss ich sofort raus, darf ich raus. Dann Betreuung von Angehörigen und Personen, die Hilfe brauchen. Also wenn zum Beispiel irgendjemand Hilfe braucht, darf ich hingehen, ne?
Wenn einer sagt, gut, das kann ich auch auslegen. Wenn einer sagt, ich mache eine Party, aber mir fehlen die Gäste, dann braucht
er... helfen Sie mir mit 8 Gästen. Angehörige und Personen. So, Grundbedürfnisse des Lebens. Ich darf rausgehen, Kontakt mit dem nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner. Das habe ich meiner Lebenspartnerin vorgeschlagen, sie soll ausziehen, weil sonst kann ich sie nicht besuchen. Sowie mit einzelnen engsten Angehörigen bzw. einzelnen wichtigen Bezugspersonen. Wichtige Bezugspersonen. Darf ich schon rausgehen? Also dann Grundversorgung, zum Beispiel Lebensmitteleinkauf, muss ich rausgehen. Bei Gesundheitsdienstleistungen muss ich rausgehen. Bei Deckung eines Wohnbedürfnisses muss ich rausgehen.
Von zu Hause?
Ja.
Okay.
Aber decke ich mein Wohnbedürfnis nicht zu Hause?
Ich dachte.
Frage?
Ja, außer du bist. Vielleicht ist das die Verordnung für die Nomaden. Also, das ist die Zigeunerverordnung. Also,
Zigeuner sagen Roma und Sinti-Verordnung.
Also, Entschuldigung, Roma und Sinti-Verordnung. Zigeunerverordnung.
Ja. Neue Operette in der Volksoper, die Zigeunerverordnung. Religiöse Grundbedürfnisse.
Eine Frage, sind Moscheen jetzt geschlossen oder offen? Weil die wollten sie ja schließen und jetzt sind sie aber offen, aufgrund von der Verordnung, oder? Also Kirchen haben ja offen.
Kirchen haben offen, aber halten keine Gottesdienste ab.
Ja, okay. Aber in der Kirche ist es eben Abstand halten seit Jahren kein großes Problem. Da kriegst du ja ganz einen eigenen Sektor, wenn du Lust hast, für dich allein. Deswegen finde ich ja diese Kirchendebatte jetzt nicht ganz so drastisch. Nur bei Moscheen fände ich ja zum Beispiel spannend, wenn die Digitalpredigten machen, weil ich würde langsam auch gern wissen, was die da so reden. Also das wäre ja nicht ganz uninteressant. Ja. Ich würde mir das sogar im Lockdown teilweise anschauen.
Ich glaube, sie reden hauptsächlich Blödsinn, ne?
Ich weiß es nicht.
Wie den meisten Religionen. So, berufliche Tätigkeit und Ausbildungszwecke, körperliche und psychische Erholung, unaufschiebbare Behördenwege oder Gerichtstermine. So, und jetzt Achtung, und das macht mich ein bisschen stutzig, wie lang dieser Lockdown dauern wird. Teilnahme an Wahlen.
Alles klar.
Ja, steht da, Teilnahme an Wahlen. ORF hat das gebaut.
Da steht wirklich drinnen?
Ja, da unten, Teilnahme an Wahlen.
Steht irgendwas an?
Wenn die nächste Wahl ist, dann wissen wir, wie lange der Lockdown dauert. Das heißt, ich muss in dem Lockdown 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mal rausgehen. Es gibt mehr Gründe zum Rausgehen als zum Drinbleiben.
Also drinnen bleiben darfst du nur, wenn dich ein Mensch mit einer Pistole bedroht und sagt, wenn sie rausgehen, erschieße ich sie.
Bleiben sie drinnen.
Ja, vielleicht.
Bringen sie sofort nirgendwo hin. Sie bleiben sofort hier.
Aber trotzdem haben die Leute den Eindruck, als wären sie jetzt echt eingesperrt, weil das ist schon, also das ist schon ein spannendes Phänomen. Findet ihr nicht, das, was sich jetzt in den letzten zwei Tagen abgespielt hat in den Einkaufsstraßen, ist ja seinesgleichen suchend. Also irgendwie, also vor allem, was mir am meisten gewundert hat, war der Humanik. Ich meine, der war ja bevölkert. Warum brauchst du, ich habe echt lange darüber nachgedacht, was brauchst du im Lockdown an Schuhen, außer Schlapfen? Aber das wirst du ja zusammenbringen. Du hast ein paar Schlapfen.
Flipflops.
Ja? Essigbatscherl, wenn es krank ist.
Beim Human, ich grüße Sie, haben Sie, ich brauche Essigbatscherl-Größe für mich.
Essigbatscherl. Die sind hinten bei den Topfenwickel.
Du weißt doch nicht, Schuhe sind das neue Klopapier. Das ist
ja, wahrscheinlich.
Aber der Humanik hat sich entschuldigt.
Ja, heute fand ich sehr, sehr gut. Ja. Sie haben es selber geschrieben, Sie finden es furchtbar, dass Sie das so unterschätzt haben.
Wir finden es furchtbar, dass wir so viel Geld gemacht haben. Es ist wirklich grauenvoll. Haben Sie entschuldigt.
Weißt du, was auch lustig war? Ich bin bei einem Optiker vorbeigefahren mit dem Auto und da war eine Schlange vom Optiker und da war draußen ein Pickel, 30% Rabatt auf Sonnenbrillen. Also jetzt frage ich mich ganz ehrlich, im November, also zumindest habe ich mir gedacht, kann man dem Österreicher nicht nachsagen, er bleibt optimistisch. Er glaubt, im Dezember braucht er ganz dringend eine Sonnenbrille. Das ist, ja, aber warum ist das so, glaubst du, dass wir Sonnenbrille...
Ich glaube, ich merke das an mir. Also ich war gestern und heute die ganze Zeit in der Stadt unterwegs. Und habe mir auch, ich habe zum Beispiel Kerzen gekauft. Ich bin zum Beispiel draufgekommen, ja, dass man sich, wenn der Lockdown beginnt, und er dauert bis 7. Dezember, keinen Adventkranz kaufen kann. Ne?
Ah ja.
Schaut es zwar. Mhm. Das habe ich nicht bedacht.
Das habe ich nicht bedacht, ja, richtig.
Mhm.
Und deswegen hast du die Kerzen gekauft?
Kerzen gekauft. Ich habe dann keinen Adventkranz gekauft, ich habe mir Kerzen gekauft. Weil ja die ersten zwei Adventsonntage sind ja noch im Lockdown.
Ja, Moment, die fladere ich einfach aus der Kirche, weil es gibt ja bei der Kirche...
ein Teelicht.
Da gibt es ja vorne die Lichter, da kannst du ja um einen Euro. Oder ja. Friedhöfe haben auch offen. Also da kann ich ja mit den Friedhofslichtern meinen Adventkranz schmücken.
Mhm. Okay. Ja. Ja, ich glaube, dass die Leute sich wahrscheinlich mit Beschäftigung eindecken wollten, um erstens die Langeweile zu bewältigen und zweitens, um die Kinder zu beschäftigen. Ich habe gemerkt, die Schulschließungen haben ja die Menschen mehr beschäftigt.
Die Schulen sind ja nicht geschlossen. Es wird nur nicht unterrichtet für die, die da sind.
Aber es wird dir natürlich nahegelegt, dass du, ich erlebe das ja aus erster Hand, dass du die Schule nur als Notfallbetreuung nimmst. Und das ist schon ein, finde ich, wahnsinnig schwieriges Thema. Und ich bin total zwiegespalten. Einerseits aus medizinischer Sicht würde ich sagen, natürlich gehören die Schulen schon längst geschlossen. Aber als Vater will ich ja nicht nur, dass mein Kind was in der Schule lernt, sondern im sozialen Gefüge zurechtkommt. Und das ist jetzt das zweite Mal in dem Jahr, dass das Kind komplett rausreißt und sagst, wenn du anderen Kindern zu nahe kommst, dann ist es schlecht für dich. Und was mache ich mit meinen Kindern? Ich habe heute.
Aber wenn man mir das
eigentlich. Schlecht für die Oma vom Kind.
Was?
Dann ist es schlecht für die Oma vom Freund.
Richtig, ja. Dann ist es schlecht für die Oma deines Freundes oder für deine Oma. Aber heute hat mich mein
wenn
Sohn.
Wenn mir als junger jungen Bursch gesagt hätte, dass es schlecht ist, wenn ich anderen Kindern zu Schülerinnen zu nahe komme, hätte ich mir viele Geschlechtskrankheiten erspart. So vielleicht finde ich das gar nicht.
Ich hätte gerne welche gehabt.
Ich hätte jetzt so gerne einen Tripper gehabt.
Ich habe nur zwei HPV-Subtypen gehabt, ich hätte so gern 14 gehabt, das ist ein Wahnsinn. Ja, so ist es. Aber was mich halt wirklich mitgenommen hat, es ist jetzt überhaupt nichts Lustiges. Mein Sohn hat heute mit meinem zweiten Sohn gespielt, wie es so üblich ist. Sie haben miteinander gespielt und normalerweise, wenn Kinder Fantasiespiele spielen, sagen sie, spielen wir Astronaut, spielen wir Polizei und Räuber. Und heute hat mein Großer zum Kleinen gesagt, spiel mal heute echtes Leben. Und das war schon arg. Da haben wir schon gedacht, das ist einerseits...
Das ist eine Mimüde.
Nein, das ist das Philosophischste, Schönste, was man jetzt sagen kann. Die Kinder sehnen sich nach echtem Leben und nehmen natürlich wahr. Das ist jetzt schon auch die Wahrheit, aber hat mich sehr bewegt, sehr berührt. Aber guck
mal, weil du das gesagt hast mit der Schule, was ich bei den Schulen vermute, ich habe jetzt mit dir mittlerweile in Klosterneuburg in den Schulen den Eindruck, was man da hört von den Eltern, dass relativ viele ihre Kinder weiter in die Schule schicken werden oder in den Kindergarten, relativ viele, viel mehr als beim ersten Lockdown. Ja. Und ich merke in mir, das ist ganz lustig, weil wir versuchen jetzt die Kinder zu Hause zu halten, einen leichten Groll, weil ich mir denke jetzt so, okay, ich halte mir jetzt einen Lockdown. Für uns ist jetzt auch keine Gaude an Sechsjährigen. Die Große ist ja da immer, die kann sich sehr gut mit sich selbst beschäftigen, der Kleine eher nicht so gut. Und den ganzen Tag halt den Animateur für den, so spiele ich jetzt auch viel lieber, wenn ich ihn da in die Vorschule schicken darf. Und da merke ich einen gewissen Groll natürlich. Auf der anderen Seite muss man es verstehen. Das ist halt, das sind Leute in Berufen natürlich auch drinnen. Nicht jeder ist Kabarettist, nur hat Zeit für die Geschoben. Ja. Aber prinzipiell merke ich, das könnte einen gewissen Spalt in der Gesellschaft. Das hat ein gewisses Potenzial für eine ungute Stimmung, dass die sagen, wir sind pandemietreu und ihr seid Pandemieverräter und also so eine Hofer van der Bellen-Stimmung, nur anhand der Kinder, ob du sie schickst oder nicht.
Ja, das kann schon sein. Das kann schon sein, dass so ein gewisser Neid verspürt wird, sobald du merkst, jemand anderer...
Betreuungsneid.
Ja, Betreuungsneid.
Betreuungsneid ist der neue Penisneid.
Ja, aber ist es nicht so, dass wenn du jetzt die Kinder in die Schule schickst, sitzen die dort und werden betreut?
Ja, ich glaube, betreut nicht.
Du warst nicht wirklich nie in der Schule, du fragst. Ist das das mit der Tafel?
Ich möchte nicht die Betreuung
im Gymnasium sagen, weil da war ich zu wenig dort.
Was soll ich? Die Mutterschule von ganz Anfang erklären. Was ist das eigentlich?
Never judge a book by its cover. Das soll man nicht machen. Ich war so wenig dort, ich will nichts Schlechtes drüber sagen. Nein, pass auf. Die einen machen jetzt also Homeschooling, ist das richtig? Ja. Also die sitzen zu Hause vorm Computer, wo der Herr Fassmann, der große Minister, gesagt hat, die Eltern sollen in einem anderen Zimmer einen schönen Kinder herrichten und einen eigenen Computer für die Kinder und sie sollen schauen, dass die Dienstboten auch rechtzeitig das Mittagessen für die Kinder bringen und dass der Butler auch immer rechtzeitig lüftet. Also ich weiß nicht, wie der Herr Fassmann sich vorstellt, dass die Menschen leben in Österreich. Also die kriegen jetzt sozusagen den Unterricht. Da ist also der Lehrer, der so wie mir jetzt ins Kastlein redet. Die betreut werden in der Schule, nehmen an dem Unterricht nicht teil. Die sitzen ja nur deppert dort und werden betreut.
Aber, naja, aber
der Unterricht findet für die nicht statt. Warum?
Aber Homeschooling ist ja nicht nur, dass du vorm Computer sitzt, muss man auch sagen. Manche sitzen auch vorm iPad. Und manche sitzen nicht, ich glaube, es ist zu einem sehr geringen Teil vom Computer. In Wirklichkeit hast du, glaube ich, einen Großteil, so erlebe ich es zumindest. Es wird ganz viel ausgearbeitet. Die Kinder haben natürlich jetzt schon gelernt, und das finde ich, also, was ich bei meinem Sohn erlebe, großartig, wie gut es funktioniert und wie reibungslos. Also die Lehrerin meines Sohnes bereits der erste Lockdown, den hat sie gehandelt, als wäre es ihr 12. Es war so routiniert und so normal, dass das super funktioniert hat. Aber trotzdem, ich finde das Soziale, das ist halt irre. Also das kann ich den Kindern mit aller Mühe nicht beibringen.
Weißt du, was ich erschreckend finde? Ich finde erschreckend, dass sich die Leere meines Gehirns hier in diesem Regal fortsetzt.
Ja, wirklich, sehr schön. Du könntest ob ein bisschen nach links bewegen und schauen, ob sich was tut, ob diese Bücher in dich einfließen oder Einfluss nehmen auf dich.
Super, wenn die jetzt weg sind.
Ja. Das wäre super.
Aber weißt du, ich sage auch ganz ehrlich, ich bin auch zwiegespalten. Ich denke mir zum Beispiel, auf der einen Seite, man hört immer, die armen Kinder sind so betroffen und wie schlimm. Und auf der anderen Seite, es gibt eine Seite in mir und mag es jetzt böse und unempathisch sein, die sagt, pass einmal auf, die Eltern, Großelterngenerationen, die sind aus dem Schutt von Bombenangriffen sonst rausgerochen, haben sie irgendwelche Murmeln gesucht zum Spielen, haben Hunger gelitten, während sie in der Schule gesessen sind. Und unsere Kinder mit einem 50 Mbit WLAN mit 2 Stunden Homeschooling, da müssen wir nachher wahrscheinlich 800 Psychologiestunden in die investieren, damit sie sich von diesem Trauma wieder erholen. Also es gibt das schöne Wort Resilienz und ich glaube jetzt ganz ehrlich, natürlich gibt es Situationen in Österreich bei Familien, wo es schwierig ist, aber ich glaube als Ganzes sind wir vielleicht schon auch ein bisschen verweichlicht, was Widerstandsfähigkeit. Es ist halt alles super gelaufen, jetzt läuft es mal nicht super, aber dann gleich jetzt, wir müssen jetzt all alle in Therapie schicken und das wird sich bis in ihr Pensionistendasein, werden sie sich noch erinnern an das Trauma Covid-19, das heute einfach, ich glaube, da kann man den Kindern auch was einreden. Also nein, ich habe ja auch den Eindruck, dass manche Kinder super Gaude jetzt haben. Die dann reden der Eltern ein, na, dir muss so schlecht gehen, du kannst in die Schule, denkt sich, also was will der Trottel von mir, das ist das beste Jahr meines Lebens.
Ja, ich glaube, manche Kinder gibt es jetzt doch, und das ist das, was man hervorstreichen muss, die jetzt tatsächlich in Familien sind, die nicht wissen, wie sich der Dezember ausgehen soll. Und ich glaube, das kriegst du schon mit.
Ja, das sind jetzt Ausnahmen aus der. Aber wir, trotzdem, das Gros ist es nicht.
Ich kann von mir auf andere schließen. Unsere Kinder und wir haben das Glück, dass wir uns versuchen können, darauf einzustellen und durch unsere Selbstständigkeit die Zeiten umzuplanen. Aber ich glaube, es gibt einen Haufen Leute, und ich erlebe nicht wenig, bei denen, die einfach nicht wissen, was ist jetzt, wie soll sich der Dezember ausgehen. Wir wissen, er wird sich irgendwie ausgehen, wir werden uns zeitlich irgendwie organisieren, aber ich denke mal schon, ich hätte gerne eine Lösung, die super schnell da wäre, und mir fällt keine mehr ein, und ich bin selten so ideenlos, aber vielleicht am Tag 1 des Lockdowns ist das in Ordnung. Übermorgen habe ich schon wieder mehr Ideen.
Entschuldige, ich hätte vielleicht zum Beispiel als Lösungsvorschlag, spätestens im April, Mai hätte ich mir überlegt, ob man nicht 3000 solche Betten noch kauft. Extrembetten, wie heißen die?
Extrembetten!
Intensivbetten. Und ich hätte das Pflegepersonal, erstens einmal hätte ich denen mehr Geld, würde ich denen einmal mehr Geld zahlen. Dann würde ich zu den Medizinstudentinnen und Studenten hingehen und sagen, wer eine Ausbildung macht, 4 Monate lang jetzt, um so ein Extrembett, Pflegebett, Intensivbett behandeln zu können, also Dings handeln zu können, der kriegt einen Bonus von weiß nicht wie viel, zigtausend Euro, damit wir im Notfall, weil wir sind ja alle wahnsinnig von dieser zweiten Welle überrascht worden, aber falls eine zweite Welle eventuell kommen könnte, haben wir ein paar tausend Betten mehr und ein paar tausend Pflegepersonal mehr, die vielleicht für einen Arsch sind, aber sie wären da gewesen. Jetzt tue ich
aber
das vielleicht, weil ich nicht weiß, ob das wirklich geht.
Die kannst du nur dann ausbilden, Nia, wenn sie ständig am Arbeiten sind. Und das sind sie ja nicht immer, weil du hast nicht immer so viele Intensivpatienten. Und theoretische Ausbildung ist theoretisch.
Moment einmal, bei euch in der Medizin ist Learning by Doing.
Natürlich ist es nicht.
Nie wieder in ein Spital zu gehen.
Im Studium ist es Doing by Learning. Aber trotzdem, es ist natürlich bei uns Learning by Doing. Und je mehr du dran bist, desto besser lernst du auch. Und wenn du super ausgebildet bist, aber ein Jahr keine Intensivpatienten mehr behandelt hast, weil es nicht nötig war, weil die Welle nicht da war und dann kommt sie wieder, bist du natürlich nicht so gut wie jemand, der ständig auf der Intensiv ist. Das heißt, es gilt, man kann jetzt der Regierung und allen einen Vorwurf machen, wer es alle nicht berechnet hat.
Nein, es ist kein Vorwurf, es ist eine neue Idee.
Du musst trotzdem darauf schauen, dass die Ressourcen der Medizin in homogenem Maß ausgelastet sind. Und du kannst dich auf eine solche Welle natürlich vorbereiten, mehr oder weniger. Aber auf dieses Maß der Welle, glaube ich.
Irgendjemand aus der Regierungsriege von den Türkisen hat doch vorgeschlagen, irgendwann im Sommer, man soll wieder das Geld für die Spitäler kürzen, was gar nicht wer das war. Ja,
das ist natürlich völliger Schwachsinn. Das ist völliger Schwachsinn.
Wie deppert ist denn das?
Das ist natürlich schwachsinnig, aber es gibt Rufe der Pfleger, der Ärzte, der Spitalsbetreiber, die seit Jahrzehnten gehen, und die habe ich in frühen Zeiten erlebt, da war von keiner Pandemie irgendeine Spur, und die wurden nie gehört. Und wir haben laut geschrien, wir sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir können nicht mehr. Und es war früher auch schon so, dass zu Grippezeiten die Intensivstationen voll waren übrigens, aber nicht so voll. Und nicht lange bevor die Grippewelle kommt, und die kommt jetzt. Also das ist halt schon ein Punkt, wo man sagen muss, wir haben schon sehr, sehr viel gespart und lange an der falschen Stelle gespart und waren total verwöhnt davon, dass ein Haufen Menschen mit letzter Kraft irgendwie die Dienste schiebt. Also ich hoffe, dass der Nächste, der in Spitälern Geld kürzen möchte, sich schriftlich oder mündlich oder telefonisch bei mir meldet und ich kann ihm kurz erklären, wie gut diese Idee ist.
Ja gut, man muss ja zwei Sachen dazu sagen. Das eine wollte ich, was ich sage, erstens, die Ideen wandeln sich heutzutage ganz schnell. Ich kann mich doch erinnern, Sebastian Kurz ist angetreten mit der Idee, der schwarze Null, also da hat er nicht seine Minister gemeint, sondern das Budget. Das schwarze Null muss stehen, und wenige Monate später hat er gesagt, koste was es wolle. Also der hat mittlerweile, also im Moment hauen sie das Geld raus, da wird sogar der Che Guevara sagen, Moment, diese Politik ist mir zu links. Also Also von dem her ist ja der Wandel auch etwas, das kann man auch positiv betrachten. Das Zweite, weil du das gesagt hast mit der Grippe zum Beispiel, ich habe mich jetzt Grippe impfen lassen, wollte ich mit euch unbedingt besprechen, nämlich, weiß ich, wie es euch ging, mir ist total schlecht gegangen. Also ich habe wirklich 3-4 Tage totale Nebenwirkungen gehabt, bin jetzt ein Impfgegner plötzlich geworden, also ein Grippeimpfgegner, weil mir ist wirklich schlecht gegangen. Und ich habe mir dann kurz überlegt, ich habe mit einem Freund kurz darüber geredet, ob das vielleicht deswegen, weil dem ist auch ganz schlecht gegangen, ob das deswegen sein kann, weil unser Immunsystem jetzt schon total geschwächt ist, weil wir die dauernde Handhygiene machen und Abstand halten und unser Immunsystem ist überhaupt nicht mehr darauf vorbereitet, dass irgendwas Negatives einströmt und jetzt kriege ich einmal eine Grippeimpfung und mein Immunsystem ist total im Standby-Modus und medizinisch ist das wahrscheinlich nicht korrekt, was ich jetzt sage, Oma, oder?
Oh ja, ich meine, es kann natürlich sein, dass dein Immunsystem jetzt sehr wenig aktiv war und durch die Grippeimpfung getriggert wurde, aber ebenfalls in diese N ist gleich 1 Statistik einfließen möchte ich für N ist gleich 2 mein letztes Jahr, die Grippeimpfung 2019, da war ich noch ganz normal allem ausgesetzt und mir ist es auch 3 Tage mies gegangen und trotzdem würde ich es wieder tun. Also es ist, man muss ehrlich sagen, es gibt Nebenwirkungen, völlig klar, aber ich nehme die lieber als die Grippe.
Die Sache ist ja die mit der Geschichte mit dem Immunsystem, dass das prinzipiell, habe ich gelesen, dass das stimmt, dass du natürlich, wenn du sozusagen Viren und Bakterien nicht ausgesetzt bist, das Immunsystem runtergehen kann, aber die Zeit, das muss ja dann schon über 2-3 Jahre so sein. Die Zeit ist zu kurz, dass das Immunsystem jetzt runtergeht, nur weil wir 4 Wochen in Lockdown sind. Und so.
Das halte ich für eine sehr spekulative Feststellung, weil wer sollte da Vergleichsdaten haben? Weil sowas gab es in der Form in rezenten Zeiten noch nicht. Ich glaube, dass man das nicht wirklich sagen kann. Ob 3 Monate reichen, ob ein Jahr reicht oder ob man 5 Jahre braucht.
Ich glaube, ich habe es in der Spatzenpost gelesen.
Dann stimmt's.
Seriöser als Österreich.
Was ist nicht seriöser als Österreich?
Die Küchenrolle. Du, wisst ihr, was ich jetzt sehr lustig gefunden habe heute? Aber bevor wir begonnen haben, habe ich jetzt nur im ORFD gelesen, diese Massentests, die jetzt kommen sollen, egal ob sie oder nicht sind, aber weil wir keine Kapazitäten haben, fand ich die Idee sehr schön, dass das jetzt das Bundesheer machen muss. Und da habe ich mir gedacht, das ist aber wirklich eine lustige Idee. Das Bundesheer, die wollen Panzerfäuste seit Jahren neue und jetzt kriegen sie Wattestäbchen. Und das ist doch echt großartig, oder? Jetzt werden kleine Wattestäbchen. Und wisst ihr, was ich mir noch überlegt habe? Wisst ihr, was interessant ist? Also wenn du beim Bundesheer ja was, also willst du von einem 18-jährigen leicht alkoholisierten Grundwehrdiener ein Wattestäbchen in die Nase gerammt bekommen? Also da hätte ich große Skepsis, dass die das gut machen.
NWS1-Laden! NWS1-Laden! Geladen! Geladen!
Ja, oder? Ich habe das Konzept noch nicht ganz erkannt. Ich meine, eine Grundqualifikation brauchst du doch für den Körper. Was sagst du, oder? Kann das wirklich jeder?
Nein, also man muss auch bedenken, wenn du das Wattestäbchen in die Richtung einführst, in die du Nasen bohrst, dann landest du über die Lamina cribrosa im Gehirn, nämlich eine sehr dünne Membran, lernt man im Anatomieunterricht, die die Nase vom Gehirn trennt. Somit eher nicht. Du musst relativ gerade nach hinten. Ich würde es mich grundsätzlich, ich würde es mich schon trauen, aber ich bin, sollte geschultes Fachpersonal machen oder zumindest ein Arzt.
Also das zeigt schon den Pflegenotstand des Bundesheer, der Regierung im Moment, den geben sie ja offen zu, wenn wir jetzt unsere Bundesheer einsetzen für ärztliche Pflegedienste. Also wo endet das? Also irgendwann.
Entschuldige, man muss auch sagen, bitte, liebe Leute, fürchten Sie sich nicht, dass das Wattestäbchen in dem Gehirn landet, denn normalerweise passiert das nicht.
Normalerweise ist es ganz so schlecht.
Nein, wenn man es richtig macht, dann kannst du gar nicht ins Gehirn. Aber einfach, wenn man brutal genug herumstochert, mit was sich in eine Körperöffnung fährt, ist völlig klar, dass man sich was verletzen kann. Also das ist deswegen, dass man sagt, dass man es komplett verharmlost und sagt, jeder kann mit einem Stabel überall hinfahren und es wird nichts passieren, ist nicht richtig.
Wieso? Ich kann zum Beispiel mit einem Stabel von Wien nach Salzburg fahren, passiert nichts.
Ist gut.
Du, ich glaube, dass es so gedacht ist mit dem Militär, dass das Militär die Logistik rundherum war. Hoffe ich doch. Okay. Ja? Also, dass das Militär das organisiert Das ist ja dann, ich weiß nicht, ist irgendwo welche, irgendwelche Schützengräben, Covid-Gräben oder ich weiß nicht, wie das
da macht. Da links da mit dem Wattestäbchen im Covid-Graben.
Ja.
Und warten, dass der infizierte Italiener rüberkommt.
Oder? Vor allem die Sache ist so schön, wenn man diese alten Fotos aus dem Ersten Weltkrieg, das ist mein Urgroßvater mit der Medaille vom Kaiser im Ersten Weltkrieg, und in 100 Jahren die Fotos dann von, das ist mein Urgroßvater mit diesem Staberl, mit der Maske, da hat er den Covid-Test gemacht, der Oberstleutnant ist er geworden. der ist mit dem Staberl so weit hinaufgefahren, dass er Oberstleutnant geworden ist.
Ja, Obert.
Sie schön. Sind mir bis in den Oberstleutnant gefahren. Nein, aber was wollte ich jetzt noch sagen, Militär?
Nein, aber ich finde trotzdem, die Ressourcen des Bundesheers werden dadurch schon gut genützt, wenn sie das, es ist schon eine ganze Menge Arbeit, auch die Schnelltests sind Arbeit. Also ich glaube, es wäre schon sinnvoll, es zu nutzen. Entschuldige die Unterbrechung, Nier, du wolltest was anderes sagen.
Ich habe gesagt, du hast einen Schnelltest, dass es insofern sinnlos ist, weil es nur eine Momentaufnahme ist.
Ja.
Aber das ist ja wurscht, weil ich die 38.000, die infiziert sind, ja trotzdem weg
immerhin
Infektionskette nehmen kann. Ne?
Es ist kein Auslöschen. Du kannst es damit nicht auslöschen, aber du kannst es drastisch reduzieren. Also das finde ich schon. Die Idee ist gut, sie muss ausgereift sein. Und wenn man diese Idee ausreift, glaube ich, dass sie durchaus Sinn machen kann. Aber es macht keinen Sinn, wenn man jetzt die Idee als fertig abgestempelt sieht und nicht mehr weiter bearbeitet und dann in 3 Wochen einfach wieder aufnimmt und sagt, so, jetzt machen wir die Tests. Ich glaube, es gehört ab jetzt wirklich intensiv daran gearbeitet.
Ja. Aber ausgereift ist jetzt nicht die ganz große Stärke der jetzigen Regierung. Also das ist eher, sie warten ab, dann kriegen sie Panik und dann kommt Horuk. Also das ist eher im Moment die...
Das wäre eben wieder falsch.
Eigentlich bei allem Respekt vor der Regierung und wenn man es auch mit anderen europäischen Ländern anschaut, ist ja auch vieles gelungen. Nur ich finde, den Sommer haben viele komplett verschlafen und das mit den Herbstferien, dass man das koppelt mit diesem Schulschließen, das hätte man sich auch überlegt können. Es gibt schon 2, 3 Sachen, da merkt man, da schwimmen sie gerade ganz intensiv. Also das war... Ich habe mich schon gefestigter gefühlt mit der Bundesregierung. Ich habe weil ich mir auch die spanischen Sachen ganz gern durchlese, ich habe das Gefühl, dass jetzt hat die Spanier, das Wort Struktur und Konzept ist jetzt nicht ganz nahe bei denen normalerweise, aber was diese Maßnahmen jetzt betrifft und die Kommunikation, habe ich den Eindruck, dass das alles dort sogar besser abläuft, geschweige denn von Deutschland. In Deutschland finde ich es einfach so angenehm, dass da eine viel offenere Diskussion ist von Virologen, die zuerst reden und nachher reden die Politiker und sagen, aufgrund dieser Einschätzung setzen wir Folgendes um. Bei uns reden die 4 und nachher kommen irgendwelchen Zweit- und Drittprogrammen die Experten zum Sprechen und sagen, warum das gescheit wäre. Das verstehe ich bis heute nicht.
Das ist richtig, ja.
Weil wir vielleicht glücklich sind, dass wer anderer uns die Entscheidung abnimmt und wir dann nur mehr reagieren brauchen. Nein, es ist schwierig, da wem die Schuld zu geben. Ich tue mir da wirklich schwer, weil ich mir oft überlegt habe, was
schaffe ich besser? Also,
ja, aber was hätte ich besser machen können? Hätte ich im Sommer die Sicherheit gehabt zu sagen, wir müssen jetzt, wo es total ruhig läuft, alles auf die Karte setzen, schnell Betten und Personal zu schulen? Oder hätte ich
ein
bisschen mal, Sicherheit...
Entschuldige, aber Oma, die Sache ist doch die, es gibt ein Virus. Dieses Virus springt von Mensch zu Mensch durch zwischenmenschlichen Kontakt.
Ja. So.
Wir wissen, dass solche Viren, wenn sie einmal in der Bevölkerung bis zu einem gewissen Prozentsatz verbreitet sind, der ist nicht sehr hoch, so habe ich das in einem Biologiebuch gelesen, sehr schwer auszurotten sind, beziehungsweise gar nicht auszurotten sind.
Ja.
So, jetzt gibt es das Virus. Es ist ja nicht so, dass weltweit 8 Leute das gehabt haben, sondern das waren ja im Sommer schon 30 Millionen.
Ja.
Das muss sich doch irgendwer gedacht haben. Es gibt noch genug Leute, die das haben, weil es gab Tage mit 5 Infizierten in Wien, aber immerhin gab es noch 5 Infizierte. Es muss doch irgendwer sich gedacht haben, das ist doch biologisch vollkommen klar, dass sobald die wieder zusammenkommen, sich das wieder exponentiell irgendwann ausbreitet. Und es wurde ja die ganze Zeit geredet von, der Herbst wird gefährlich, der Herbst wird gefährlich, der Herbst wird so gefährlich. 3 Monate später, na, das ist jetzt arg, wie gefährlich der Herbst ist. Du hast uns das keiner gesagt. Oder?
Die haben sich
darüber aufgeregt, dass wir nicht spielen werden können, weil sie dauernd sagen, man steckt sich im Theater an, wo sich niemand angesteckt hat. Darum war es ja auch so vernünftig, die Theater zu sperren und die
Gasthäuser,
weil dort waren 4% der Ansteckungen.
Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber trotzdem konntest du aus der Sicht des Sommers ich verstehe es trotzdem. Wenn du bist im Sommer und du bist trotzdem kein Roboter, sondern ein Mensch und hast diese Hoffnung,
das dass ist du sagst, Sebastian Kurz noch ist, nicht heraus.
Das ist noch nicht erwiesen, aber auch das ist eine Hypothese. Wir wissen es noch nicht. Aber
es hat ihn noch keiner hinten aufgeschraubt. Warum? Weil sie Angst haben, dass wenn sie ihn aufschrauben, irrsinnig viele hinten rausfallen.
Nur der Selbstbatterie.
Nein, es sind Menschen gewesen, die im Sommer entschieden haben, oder die im Sommer Hoffnung gehabt haben. Ich ja auch und du auch, Nia.
Ja,
wir haben alle die Hoffnung gehabt.
Ich habe euch gesagt, im Sommer, Entschuldigung, ich muss jetzt sagen, da habt ihr noch... Wie ich gefragt habe, können wir den Podcast machen? Der Klaus Eckel und der Oma Sasam, die haben noch gesagt, ich weiß nicht, ob ich nicht so viele Vorstellungen habe im Winter. Und ich habe mir gedacht, naja, man muss, wo will ich spielen?
Vielleicht hat die Regierung gehofft, dass 2020 das Jahr ist, wo zum ersten Mal der Herbst entfällt. Also, ja. Das war das Jahr mit den drei Jahreszeiten, haben sie vielleicht gehofft.
Auch schön.
Der einfach vergisst man den Herbst.
Wir haben glaubt, es ist Frühling, Sommer, Wintersommer.
Frühling. Ich meine, Nia, du sprichst eine Frage an, die uns der Michael aus in unseren Zuschriften geschrieben hat. Ja. Der hat genauso wie du gesagt, wie kann es sein, dass man eine Datenbank nutzt, die für 7000 Salmonellenfälle jährlich ausgelegt ist. Ja. Und da muss ich dir und auch dem Michael recht geben, ja, das ist richtig. Vor allem, ich finde auch schon für Salmonellenfälle österreichweit sind 7000 sehr, sehr großzügig, also eigentlich nicht annähernd großzügig genug geschätzt. Allein, wenn ich mir denke, wie oft mir nach einer Eierspeis schlecht ist, genügt die Stiege 2, in der ich wohne, um diese Datenbank in einem Jahr aufzufüllen. Und das Zweite ist, er sagt dann genauso, hätten die Alarmglocken nicht bereits im Sommer läuten müssen. Also ja, dieser Gedanke ist natürlich berechtigt, aber trotz allem, es bringt jetzt überhaupt nichts zu sagen, wir suchen jetzt im Sommer die Schuldigen, weil der Sommer ist vorbei und wir haben im Sommer auch keine Lösung gefunden. Entschuldigung,
ich möchte noch einmal sagen, es ist ja auch so, es ist weder die Bevölkerung blöd und dumm und schuld, weil sie sich alle treffen, das ist ein menschliches Grundbedürfnis, wir werden immer uns treffen, wir werden immer feiern, ja. Die Menschen sind in der Pest, in der ärgsten Pestzeit über die Leichen drüber gestiegen, damit sie ins Wirtshaus gehen können. So sind wir Menschen. Und ich gebe auch der Regierung nicht die Schuld. Und es geht auch nicht um Entschuldigen. Es geht nur darum, aus den Fehlern vielleicht zu lernen für die nächsten 3-4 Lockdowns, beziehungsweise für die Zeit nach diesem Lockdown, weil es wird ja wieder so sein, dass die Menschen sich wieder treffen und sich wieder alle anstecken. Das ist ja nicht dabei, nur weil wir jetzt bis 7. Dezember daheim bleiben.
Was wir vielleicht hätten machen müssen, ist uns ein Beispiel an der spanischen Grippe zu nehmen, wo der Verlauf in vielerlei Hinsicht sehr, sehr, sehr ähnlich war dem Verlauf, den wir jetzt erleben. Aber wenn ich jetzt an März denke und mir denke, wenn ich im März die Covid-Krise mit der spanischen Grippe vergleichen hätte wollen, hätte sich in mir drinnen, wissenschaftlich oder nicht, ein Widerstand aufgetan, der gesagt hätte, na, ist nicht so schlimm. Und diese menschliche Variable, finde ich, kann man nicht wegrechnen. Das ist automatisch, glaubst du an das, dass es besser wird. Und der Österreicher rät alles schlecht, aber glaubt tief drin daran, dass alles leimend ist. Aber er rät natürlich schlecht. Es ist geschissen. Aber tief drin findet er es super. Aber es ist geschissen. Es ist Arsch. Aber er findet es eigentlich super und glaubt, es wird leimend. Das ist die Leimend-Arsch-Diskrepanz, das Leimend-Arsch-Dilemma des Wieners.
Mhm. Wir sind bei 43 Minuten ungefähr.
Ach du liebe Güte.
Ja, die Zeit vergeht tatsächlich wie im Fluge.
Mhm. Ein Titel brauchen wir.
Titel, ja. Also entweder...
Wie wäre es mit Pazifismus, aber nur mit Wattestäbchen?
Ja, oder irgendwas mit sozusagen, dass du vom Herrn... können Sie mir den Blinddarm rausnehmen, Herr Major? Das ist viel zu lang.
Ja, ich weiß schon.
Apple a day keeps the soldier
keeps
away.
Keeps the lieutenant away.
Keeps the lieutenant away. Was war deins, Klaus? Pazifismus mit Wattestäbchen.
Ja. Eine WS1 laden.
Wattestäbchen laden, genau.
Wattestäbchen laden.
Wattestäbchen laden, Rufzeichen, Rufzeichen. Ja, Wattestäbchen laden, Rufzeichen, Rufzeichen. Das ist sehr gut. Ja, haben wir noch was Tröstendes für unser liebes...
Ich habe ein sehr tröstendes Zitat von einem lieben Freund von mir, das er völlig unabsichtlich in einem Telefongespräch gemacht hat. Der hat gesagt, ja, jetzt in der Covid-Krise müssen wir alle abstehen.
Das war wirklich sehr schön.
Das ist sehr schön, oder?
Ja. Mein tröstender Satz wäre diesmal gewesen, meine Damen und Herren, ich habe ein Buch geschrieben. Das heißt, es glaubt kein Mensch, was ein jeder Mensch glaubt, was er für ein Mensch ist. Das ist in 2 Wochen im Handel. Wenn Sie mich trösten wollen, kaufen Sie es bitte. Und es gibt eine CD, wo ich Nestroy-Texte gesprochen habe und ein bisschen was über mein Leben und das Leben von Nestroy erzähle. Wenn Sie also mich trösten wollen, bitte kaufen Sie das.
Das ist lustig. Ich habe dieses Buch tatsächlich in meiner Hand. Entschuldigung. Es ist die Herzahl am DVD. Entschuldige, mich vergriffen. Hab's doch nicht.
Das ist ja Araber. Das sind mein Perser.
Das ist auch ein schöner Titel. Der Persertröster. Sehr schön. Weil wir das Theater so vermissen, ich bin über einen Satz gestolpert von Karl Marx. Glaubt man, dass der was Lustiges gesagt hat? Den fand ich eigentlich sehr schön. Da haben wir gesagt, in seinem Sessel Behaglichtum sitzt schweigend das deutsche Publikum.
Mit diesen Worten verabschieden wir uns von den Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuseherinnen und Zuseher. Das war der Podcast Alles außer Corona. Sie haben gehört, die Folge
Wartestäbchenladen.
Wartestäbchenladen, Rufzeichen, Rufzeichen. Es verabschieden sich von Ihnen Klaus Eckel.
Guten Abend.
Oma Sarsam.
Schönen Vormittag noch.
Und Johann Nestroy gibt es ab nächster Woche, dann übernächste Woche im Handel, das Buch, das ich geschrieben habe. Tschüss.
Tschüss.